Sie hören SWR Kultur am Morgen. Heute wird in den USA gewählt. Die ersten Ergebnisse erwarten wir in der kommenden Nacht ab 1 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Demokraten gegen Republikaner, Donald Trump gegen Kamala Harris, Mann gegen Frau, Weiß gegen Schwarz, christlich-konservativ gegen progressiv. Die US-Wahlen spiegeln auch die tiefen kulturellen Gräben wider, die das Land kennzeichnen. Und für eine der beiden Seiten müssen sich die amerikanischen Wählerinnen und Wähler entscheiden. Perspektive der Versöhnung oder des Kompromisses sind da irgendwie nicht mehr auszumachen. Über den Kulturkampf vor der US-Wahl spreche ich mit der Historikerin Professor Britta Waldschmidt-Nelson von der Uni Augsburg. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Frau Oppenberg.
Make America Great Again, so lautet bekanntlich der Slogan von Donald Trump. Dabei war dieses Amerika, auf das er sich zurückbezieht, für viele Amerikaner und vor allem Amerikanerinnen gar nicht so großartig. Steht Trump also für die weißen, männlichen Machtverhältnisse und begreifen seine Wähler Harris als Angriff auf eben diese?
Dem würde ich eigentlich schon zustimmen, denn ich habe also auch gerade in meinem Freundeskreis aus Afroamerikanern oder Latinoamerikanern immer wieder gehört, wenn Trump sagt, make America great again, meint er wirklich make white America great again. Weil die Ära, auf die da ja so wohlwollend zurückgeschaut wird, irgendwie als die Ära, wo die Welt noch in Ordnung war, ist ja eben die Zeit vor den großen Bürgerrechtsgesetzen der Mitte der 60er Jahre, als eben Schwarze im Süden noch wirklich legal segregiert waren und diskriminiert werden durften und als auch die Frauen noch viel weniger Rechte hatten als heute. Kamala Harris allein durch ihre Herkunft auch und ja auch nur noch mit einem weißen Juden verheiratet ist, selber als Christin aufgewachsen ist, die verkörpert gerade diese Diversität Amerikas, die aber viele der Trump-Anhänger genau als das sehen, was ja eben irgendwie die konservative weiße Vorherrschaft in Frage stellt.
Aufgrund dieser Diversität von Kamala Harris hat man ja irgendwie gedacht, sie zieht mit Leichtigkeit die Stimmen der, ja, ich will gar nicht sagen Minderheiten, weil es sind ja auch wiederum Mehrheiten in der Summe, dann auf sich. Aber warum ist dem nicht so?
Ja, ich würde sagen, zum einen ist ein gewisser Machismo durchaus gerade in der vom schwarzen Nationalismus angehauchten Teil der Black Community schon immer ein bisschen vorhanden. Noch wichtigerer Grund ist aber vielleicht auch der, dass sich viele, und das sind nicht nur Schwarze, der niedrigeren Einkommensschichten einfach zutiefst enttäuscht fühlen von den Demokraten, weil es ja auch tatsächlich so ist, dass seit Ende der 90er Jahre, und damals war Bill Clinton, also ein Demokratpräsident, die Einkommensschere in den USA so überschnitten hat, dass also seither, und zwar völlig egal, ob ein Demokrat oder ein Republikaner im Weißen Haus war, 1%, also der reichste 1% der Amerikaner, verdient mehr jeden Monat als die bottom 50%, also die untere Hälfte der Gesellschaft.
Jetzt gibt es aber auch sehr viele reiche Amerikanerinnen und Amerikaner, vor allen Dingen aus dem kulturschaffenden Kreis, Prominente, die sich in den vergangenen Monaten auf die eine oder andere Seite geschlagen haben, also Kid Rock für Trump zum Beispiel oder Taylor Swift für Kamala Harris, um nur mal zwei Namen zu nennen. Welche Rolle spielt denn diese prominente und durchaus auch reiche Unterstützung im US-Wahlkampf?
Naja, es ist sicherlich so, dass die Leute, die vorher schon Taylor Swift gut fanden, die ja in ihren Texten sich immer wieder sowohl für Frauenrechte als auch für die Rechte von zum Beispiel LGBTQ-Leuten einsetzt, das ist also ohnehin nicht das republikanische Wählerpotenzial und umgekehrt. Man sollte, glaube ich, den Einfluss dieser so Pop-Ikonen nicht überschätzen. Gleichzeitig halte ich aber den Einfluss von Leuten eben wie Elon Musk, der wirklich Millionen in den Wahlkampf von Trump gepumpt hat und dann da auch mit unlauteren Mitteln, wie eben solchen Lotterien, wenn man sich halt als Wähler registrieren lässt in Georgia, praktisch auf der republikanischen Plattform, auch noch sein Gewicht in die Waagschale legt.
Jetzt hat Identitätspolitik in den USA ja schon immer eine große Rolle gespielt. Also sag mir, zu welcher Ethnie oder welcher Religion du gehörst und ich sag dir, was du wählst. Das war aber früher kein Grund für Feindschaft unter den verschiedenen Bubbles, nenne ich sie mal. Wie tief sind denn nun die Gräben?
Dass man den politischen Gegner wirklich derartig persönlich angreift und verunglimpft, also schon als nicht mehr menschlich darstellt. Ja, also wenn Donald Trump dann sagt, Kamala Harris ist also eine durchgeknallte Kommunistin, die nicht mehr zurechnungsfähig ist, oder auch Liz Cheney angreift. Und Kamala Harris hat ja auch ihren Ton sehr verändert und ist schärfer geworden und sagt, Trump ist ein Faschist. Also diese Art persönlicher Angriffe, dass man wirklich den politischen Gegner nicht mehr als politischen Gegner, sondern als Feind, den ich auch dehumanisieren kann im Diskurs, sieht, das hat nicht vorher dagewesene Ausmaße angenommen in den USA, die ich sehr bedauerlich finde.
Welche Folgen wird diese Polarisierung, diese Radikalisierung dann auch nach der Wahl noch für die US-amerikanische Bevölkerung haben, egal wer gewinnt?
Na, das wirkt sich schon so auf, dass inzwischen, das habe ich selber auch schon erlebt, Freundschaften zerbrechen, dass in Familien Leute nicht mehr miteinander reden, dass man bei Beziehungen erstmal nachschaut, bei potenziellen Beziehungen, wo steht der andere beziehungstechnisch. Also das ist wirklich viel schärfer geworden, diese parteipolitische Aufspaltung, als sie früher war.
Heute wird in den USA ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt. Über den Kulturkampf im Wahlkampf habe ich mit der Historikerin Professor Britta Waldschmidt-Nelson von der Uni Augsburg gesprochen. Ich danke Ihnen vielmals.
Danke auch Ihnen, Frau Oppenberg.